Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Mein heutiger Gast ist eine der profiliertesten und bekanntesten Migrationsforscherinnen der Republik. Sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und seit ein paar Tagen auch den Lesern der Bild-Zeitung sehr vertraut. Herzlich willkommen, Nayka Furuta.
Hallo.
Beginnen wir gleich mit Ihrer ja wahrscheinlich ungeplant hohen Präsenz im Moment, denn Sie haben mit vielen anderen eine Erklärung verfasst, die sich vor die pro-palästinensischen Proteste gestellt hat. Ein Brief, der in der Folge massiv kritisiert wurde. Unter anderem, weil in dem Brief zwar einerseits die angekündigte Bombardierung Rafahs und die Verschärfung der humanitären Krise in Gaza angesprochen wurden, aber mit keinem Wort der Überfall und das Morden der Hamas. Würden Sie das heute wieder so formulieren oder war das ein Fehler?
Also wenn wir heute Zeit hätten, diesen Brief neu zu formulieren, dann würden wir selbstverständlich nochmal beginnen mit dem Überfall der Hamas. Aber ich muss dazu sagen, dass dieser Brief kein lange koordinierter Brief war, sondern mehr oder weniger innerhalb von 20 Minuten über die Verteiler gegangen ist, als die Polizei schon auf dem Campus war. Tatsächlich hatten wir schon länger gemerkt, dass es notwendig ist, weil wir gefühlt haben, dass die Studierenden protestieren wollen. Und weil uns allen auch bewusst war, dass wir uns oder die meisten von uns sich seit dem 7. Oktober in der Lehre sehr zurückgehalten haben. Wir haben versucht, das ganze Thema nicht in unsere Lehrräume zu holen, weil wir es als zu toxisch empfunden haben und einfach ausgeklammert. Und diese Stille, die wir erzeugt haben, hat einen Druck erzeugt, von dem wir schon in der Woche vorher gemerkt haben, besonders nach den großen Campus-Protesten weltweit, dass das auch bei uns ankommen kann. Aber wir waren noch nicht koordiniert und vorbereitet. Dann hätten wir mit Sicherheit einen Brief aufgesetzt, der eine weitere Range gehabt hätte. In dem Moment stand gerade der erste Überfall in Größe auf Rafah bevor. Es eskalierte und wir mussten schnell reagieren und so liest sich auch der Brief.
Aber ein Schnellschuss, der vielleicht dann doch nicht so ganz angemessen war, oder?
Angemessen ist natürlich relativ, denn wenn man einen Brief quasi kompiliert mit allen Positionen drin, dann gibt es tatsächlich wahrscheinlich eine ganz, ganz lange Schleife im Moment, weil es gerade in dieser sehr antagonistischen Situation kaum möglich ist, alle Positionen zu vereinen und dann noch eine Stellungnahme zu haben. Wir können natürlich als Universitäten den Raum öffnen und sagen, packt mal alles auf den Tisch und versucht das auch mal schonungslos und wir versuchen zu moderieren, aber dann werden trotzdem hässliche Sachen gesagt. Und diesen Raum haben wir ausgeklammert und wahrscheinlich müssen wir ihn wieder sachte erarbeiten. Wir waren ja als Universitäten in den letzten Jahren, sagen wir mal, in einer diskursiven Zeit, in der wir vor allen Dingen die Universitäten zu Safe Spaces in vieler Art gemacht haben, wo das Sprechen geübt wurde, wo sehr viel auf Verletzungen geachtet wurde. Und jetzt kann man uns vorwerfen, warum achtet ihr dann nicht auf die Verletzungen der jüdischen Studierenden? Und das ist in der Tat ein großer Vorwurf. Und gleichzeitig gibt es aber auch jüdische Studierende, die sagen, wir sind keine homogene Gruppe und wir fühlen unterschiedlich und wir haben aus unterschiedlichen Positionen heraus eine Stellung zu diesem Konflikt und ihr könnt das nicht homogenisieren und das Gleiche gilt natürlich auch für die Muslime.
Aber waren es denn auch berechtigte Vorwürfe? Ich meine, es gab ja auf diesen Protestversammlungen nachweislich geäußerten Antisemitismus, es gab Israel-Hass, also Straftaten. Wir hörten ja die Parolen vom Fluss bis zum Meer, from the river to the sea, also im Grunde das Existenzrecht Israels hier in Frage stellend.
Ja, in der Tat. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich für uns als Gruppe nicht sprechen kann, weil wir sind keine Gruppe, sondern es ist eine Hochschullehrerreaktion, wo mittlerweile über 1000 Kolleginnen und Kollegen unterschrieben haben. Am Anfang waren wir, glaube ich, 100. Insofern ist dieses Gefühl der Stellungnahme und dieser erste Impuls, sich vor die Studierenden zu stellen, einer, der uns vor allen Dingen angetrieben hat in dieser Situation. Weil es ist nun mal so, wir sind für Studierende mit zuständig und das Gefühl, dass sie vor den eigenen Augen mit Polizeigriffen vom Campus geführt werden, ist kein schönes. Und in einer besseren Welt würde man die Möglichkeit haben, deeskalierend einzugreifen und Diskussionsräume zu eröffnen und zu sagen, das ist antisemitisch, das hat keinen Platz auf dem Campus, wir würden euch gerne mitnehmen in einen Hörsaal und darüber diskutieren. Und wenn ich den größten Fehler im Moment beschreibe, dann würde ich sagen, dass wir diese Räume nicht vor der Eskalation geöffnet haben. Wir müssen sie aber natürlich jetzt auch öffnen. Mhm. Und zu dem, was Sie angesprochen haben, Antisemitismus auf dem Campus, das ist tatsächlich etwas, wo wir auch feststellen, gerade in Berlin gibt es sehr starke Zentren, ein starkes Zentrum für Antisemitismusforschung. Ein bisschen hat es vielleicht das Gefühl gegeben, dort kann das ganze Thema behandelt werden und wir haben damit in der Lehre weniger zu tun, obwohl natürlich auch bei uns in den Literaturwissenschaften, in der Geschichte auch mit dem Thema umgegangen wird. Aber gefühlt war die ganzen Jahre über das Gefühl, das sei etwas, was relativ stabil in Deutschland gelöst sei.
Das heißt, wir haben es als Gesellschaft ausgeklammert und die Universitäten machen auch da keine Ausnahme. Denn interessanterweise hat ja einer der Studierendenverbände, der FZS, der immerhin gut ein Drittel der Studierenden ja vertritt, sich geäußert und hat gesagt, er hält das Eingreifen der Polizei für gerechtfertigt. Und er fordert, jüdische Studierende effektiv vor antisemitischen Vorfällen zu schützen.
Genau. Und der andere Studierendenbund, der Große, sieht es nicht als gerechtfertigt. Das heißt, wir können sehen, an Universitäten ist die Position zu dem Konflikt genauso gespalten wie in der ganzen Welt. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir dort, wir werden den Konflikt nicht lösen an den Universitäten, aber wir könnten wenigstens versuchen, ihn besprechbarer zu machen. Mhm. Und wir könnten und müssen die Studierenden dementsprechend schulen, dass sie in der Lage sind, das selbst zu erkennen, bevor es so weit kommt, dass die Polizei auf den
Wie
Campus kommt.
Wie könnte denn so eine Lösung aussehen?
Tatsächlich denke ich, das Wichtigste wäre, über diese Slogans, die so angegriffen werden, noch mal zu diskutieren. Es ist ja sehr schwierig, weil auch die Rechtslage dazu so unklar ist. Es gibt zwei Gerichte in Deutschland, die diesen Slogan From the River to the Sea als nicht strafbar einstufen, andere wieder ja. Das macht es nicht einfacher. Aber
das Innenministerium sagt ganz klar, das ist eine strafbare Äußerung.
Ja, aber in Bremen hat ein Gericht jetzt anders sich geäußert. Ich meine in Hamburg auch und meines Wissens, wenn mich nicht alles täuscht, in Mannheim. Also insofern, das müssten wir noch mal nachlesen. Aber es ist einfach so, unabhängig von der Rechtslage, wir haben so lange darüber gesprochen, ob es jetzt legitim ist, bestimmte Worte in Deutschland zu benutzen, zum Beispiel das N-Wort, und sind zu der Entscheidung gekommen, dass das nicht angebracht ist, wenn Personen sich dadurch betroffen fühlen. Mhm. Diese Reflexion muss uns jetzt auch gelingen mit diesem Slogan. Selbst wenn man sich hinsetzt und sagt, rechtlich ist das legitim oder nicht legitim, je nachdem, ist das damit noch nicht gelöst. Das ist jetzt die Aufgabe von uns Universitäten, diesen Slogan zu nehmen und genau das Gleiche, was wir in langen Jahren versucht haben mit anderen Begriffen, hier Raum zu geben. Und es gibt natürlich die Position, die sagt, den Palästinensern und Palästinenserinnen wird gerade kulturgeschichtlich, symbolisch und begrifflich alles weggenommen, angefangen vom Palästinensertuch bis hin zur Fahne und zu den Sprüchen wie zum Beispiel der Intifada, die kulturgeschichtlich zumindest für diesen Raum einen Moment des Widerstands auch historisch eröffnet. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die eher vielleicht in die Nähe auch von rassismuskritischer Forschung kommt.
Intifada gilt ja auch als Strafrechtstatbestand.
Wie gesagt, in manchen Gerichten ja und in anderen nein. Aber ich will jetzt einfach diesen Reflexionsraum aufmachen und sagen, darüber denke ich jetzt nach. Wir müssen das genauso anhören, wie die ganze Empörung, die über das N-Wort war, wo wir gelernt haben, das ist nicht korrekt, das zu verwenden. Und so müssen wir das bei diesem Slogan auch denken. Deswegen sage ich, ist die rechtliche Frage erstmal das eine, die diskursive Dimension das andere und die betroffenen Dimension wieder eine andere. Aber Sie sehen, das ist etwas, was an Unis genau den Raum haben sollte zu besprechen.
Und diese diskursive Ebene hat ja immer noch mehr Schichten. Also das Kritikkarussell dreht sich ja jetzt weiter. Jetzt kritisieren wiederum die Universitätsleitungen die Bundesbildungsministerin, die sie kritisiert hat. Also sie, die Unterzeichner dieses Briefes. Würden Sie sich dieser Kritik anschließen?
In dem Falle ja, weil während wir mit den Universitätspräsidien und den Studierenden und den Medien im Gespräch sind, hat noch kein einziges Gespräch stattgefunden mit der Bildungsministerin, auch wenn das mehrfach über unterschiedliche Kanäle zumindest angefragt wurde oder angeboten wurde. Und ich persönlich finde, in solchen Situationen kann man sich falsch äußern. Die ganze Situation ist angespannt. Wir haben überhaupt kein Sprachrepertoire für diesen Konflikt. Wir haben ihn alle als Gesellschaft über die letzten Jahre mehr oder weniger totgeschwiegen oder vergessen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, was ich nicht dramatisch finde. Das ist eine Situation, man kann nicht alles antizipieren, was in der Welt passiert, aber der Konflikt war schon vorher da. Mhm. Und jetzt macht man Fehler, auch sprachlich. Und das muss jetzt in die Räume zurück, wo man sich meinetwegen auch hart angreift, aber trotzdem am Ende lösungsorientiert rangeht. Und das habe ich bis jetzt von der Bildungsministerin noch nicht gespürt. Sie hat einen meiner Meinung nach sehr gefährliche Aussage gemacht, nämlich unterstellt, dass wir als Hochschullehrende...
Das ist unfassbar, war das eine?
Das ist unfassbar, das finde ich nicht schlimm. Mhm. Man kann emotional reagieren, in diesem Konflikt erst recht. Mhm. Aber anzudeuten, dass wir möglicherweise, dass wir nicht auf dem Boden der Verfassung stehen, das ist sehr weitreichend. Und ich hätte mir gewünscht, dass es darüber ein Gespräch gegeben hätte oder zumindest eine Reaktion. Und ich habe gesehen, dass in der Bundespressekonferenz ihre Sprecherin darauf angesprochen wurde und sagte, die Ministerin hat dem nichts hinzuzufügen und steht auch zu ihren Worten. Und insofern kann ich die Kritik verstehen.
Machen wir hier einen Schnitt, denn eigentlich hatten wir uns schon vor Monaten verabredet, über Migration zu sprechen. Das war jetzt allerdings die aktuelle Präsenz. Sie selbst sind in Rheinland-Pfalz geboren als Tochter einer deutschen Mutter, eines iranischen Vaters, der Filmemacher im Iran war, sich geweigert hat, Propagandafilme für den Schah zu filmen, so war es jedenfalls zu lesen, und der dann hier in Deutschland unter anderem als Fußballtrainer gearbeitet hat. Und das ja in einer Zeit, in der die deutsche Politik eigentlich noch täglich gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland. Ist das jetzt tempi passati, frage ich die Migrationswissenschaftlerin, oder steckt uns das noch in den politischen Knochen?
Also die Einsicht, dass wir ein Einwanderungsland sind, die ist mittlerweile weitreichend und gesetzt. Bis es dahin kam, haben wir natürlich zahlreiche Konflikte bereits erlebt. Aber schon im Jahr 2001 mit der sogenannten Süßmuth-Kommission wurde politisch festgehalten, Deutschland ist de facto ein Einwanderungsland. So stand es drin. Mhm. Und ganz oft sind solche Momente gar nicht so stark getrieben von realen Zahlen. Als das beschlossen wurde, lebten in Deutschland ungefähr 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Die lebten auch in fast gleicher Zahl hier in den 70er Jahren, bevor quasi Vertragssituation sich für Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen änderte. Es ist also nicht unbedingt eine numerische Frage, sondern es ist ganz oft eine politische Frage und auch eine Narrative. Mhm. Die Setzung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, war 2001 und gleichzeitig war ein Jahr zuvor die Staatsangehörigkeitsreform, in der es einfacher wurde, Deutscher zu werden, auch wenn man keine deutschen Urahnen hatte. Das alles hat also ein Momentum erzeugt. Wenn ich das noch flankieren darf, im gleichen Jahr gab es das erste Mal die Debatte um die deutsche Leitkultur, durch Friedrich Merz angestoßen. Das lief also alles zeitgleich ab. Die Frage danach, wer deutsch ist, wie man deutsch werden kann, sind wir ein Einwanderungsland und gibt es eine Leitkultur, begleitet uns letztlich auch seitdem bis heute. Und? Aber 2015, 16, mit der wirklich sehr hohen Dynamik an Migration, haben wir festgestellt, dass es zwar Migrationskritik gab, und zwar sehr hohe, haben wir alle festgestellt, wir haben es auch gemessen, aber gleichzeitig die Frage, dass wir jetzt ein Einwanderungsland sind, noch mal in eine andere selbstverständliche Dimension getreten ist. Und die Frage eher wurde, wie gestalten wir das produktiv? Oder von Seiten der Rechten, wie verändern wir das wieder? Aber dass es so ist, ist letztlich nicht mehr in Frage gestellt.
Jetzt haben wir aber aktuell eine angespannte wirtschaftliche Situation, die ja auch offensichtlich dazu führt, dass es eine Abschottung nach außen gibt bei einigen Menschen. Also das haben wir eine abnehmende Offenheit und wird der Zuwanderer zum Symbol dafür?
Ja, in der Tat und auch schon länger. Das, was wir feststellen müssen, und das wäre vielleicht auch nochmal einfach, weil für wenige Menschen das so nicht bewusst ist, dass Deutschland sich im letzten Jahrzehnt tatsächlich zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit positioniert hat. Mhm. Das ist eine sehr neue Position für dieses Land im internationalen Gefüge. Deutschland steht an zweiter Stelle hinter den USA, was die absolute Zahl der Eingewanderten angeht. Und an dritter Stelle, was die Zahl der Geflüchteten angeht, die von Ländern akzeptiert werden. Über Deutschland stehen nur noch Türkei und Iran.
Vielleicht darf ich da mal aus Ihrem aktuellen Buch zitieren, denn das ist wirklich eine eindrucksvolle Entwicklung, die Sie da schildern. 28% der Menschen in Deutschland haben zu Beginn des Jahres 2023 eine Migrationsbiografie. Bei den unter 18-Jährigen sind es bereits 40%, bei den unter 10-Jährigen fast jedes zweite Kind. In den kommenden 10 Jahren wird bei den Jüngeren der Migrationshintergrund zur dominanten Mehrheitserfahrung. Ist das der Gesellschaft hier eigentlich in dieser numerischen Klarheit ausreichend bewusst?
Ich denke, unterschiedlich nach Bundesländern. Denn die Ballung an Menschen mit Migrationshintergrund ist ja unterschiedlich aufgeteilt, vor allen Dingen in größeren Städten und Ballungszentren und weniger im ländlichen Raum und weniger in Ostdeutschland. Und diese Idee, das leitet sich ab von einer sehr gesetzten soziologischen Hypothese, der sogenannten Kontakthypothese, dass dort, wo Begegnungen möglich sind, Stereotype abgebaut werden können, weil Stereotype hat jeder. Die Möglichkeit, sie zu konfrontieren und zu erkennen, dass sie nicht stimmen, sind gegeben, je häufiger man Personen eben im realen Leben trifft. Und je weniger man sie trifft, desto manifester sind diese Stereotype.
Einstein hat gesagt, es ist leichter, ein Atom zu zerstören als ein Vorurteil.
Ja, tatsächlich. Aber es geht. Mhm. Also insofern, es geht sehr oft durch Kontakt, durch persönliche Erfahrungen. Und insofern geht aber auch das Umgekehrte. Es geht auch Menschen, die keine sehr negativen Stereotype haben. Wie gesagt, alle haben Stereotype, aber bei vielen sind sie vielleicht nicht so negativ geprimed. Die kann man auch quasi manipulieren durch sehr starke negative Bilder, denen man sie aussetzt, zum Beispiel medial oder im Internet. Aber ich will das gar nicht wegreden, denn ich kann durchaus verstehen, dass Menschen und sehr viele Menschen das Gefühl haben, sie erkennen ihr Land nicht mehr wieder. Ich glaube, darauf addiert aber nicht nur der Faktor Migration. Und deswegen komme ich auf Ihre Eingangsfrage zurück, ist Migration ein Proxy geworden, also ein Stellvertreter für alle anderen Formen von Veränderung, der die Gesellschaft ausgesetzt ist? Und in der Tat ist das so. Also wir haben es zu tun mit globalen Veränderungen, sehr starken Ängsten vor Klimawandel, mit neuen Formen von Arbeit, von Zeitmanagement, von Internetwissen und Internetumgang.
Aber dann würde das ja den Stressfaktor noch absehbar steigern. Denn wir haben ja gelernt, dass wir jedes Jahr Hunderttausende zusätzliche Zuwanderung, Migration brauchen. Sie haben das in Ihrem Buch genannt, migrantisches Gold. Und dass wir als Gesellschaft bald betteln werden um Migranten, auch um Kulturfremde, denn ohne Einwanderung geht nichts mehr.
Ja, das Wort kulturfremd ist tatsächlich ein Zitat gewesen. Mhm. Ja, und das war ein bisschen eine polemische Reaktion auf die Abwehr, die aus einer Zeitung in dem Moment sprach. Aber wir sind tatsächlich in einem sehr großen Dilemma aktuell in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, das Gleiche ist auch in den USA, in Kanada, in Polen, auch in Italien und anderen Ländern, dass wir eine Verknappung von Arbeitskräften haben, was sich schon massiv auf sowohl Industriestandorte, aber auch auf kleinere und mittelständische Unternehmen ausschlägt und gleichzeitig eine hohe Migrationsangst. Mhm. Jetzt kann ich mich als Migrationsforscherin zurücklehnen und sagen, wo ist denn euer Problem? Hier sind die fehlenden Arbeitskräfte und hier ist die migrantische Arbeitskraft. Warum matchen wir das nicht einfach? Mhm. Aber das kommt zu dem gleichen Moment, den ich Ihnen eben versucht habe, diskursiv an diesem Slogan From the River to the Sea zu erklären. Auf der einen Seite ist die Erkenntnisdimension, die analytische, die sagt, warum matchen wir einfach diese beiden aktuell Krisen nicht zueinander?
Also sind sie denn zu matchen? Das heißt, wir haben auf der einen Seite illegale, in Anführungsstrichen ungewünschte Migration. Auf der anderen Seite wollen wir, das wird ja oft mit Fachkräftemangel konnotiert, wollen wir bestimmte als positiv erwünschte Migration. Aber die Politik kann im Grunde diese beiden fast gegenläufigen Tendenzen oder Bedürfnisse nicht zusammenbringen und auch nicht vermitteln.
Ja, also das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr stark bewusst sein muss. Wir konkurrieren nicht nur um qualifizierte Fachkräfte aktuell, sondern weltweit mit sehr vielen anderen Industrienationen konkurrieren wir um pure Arbeitskörper, wenn ich das jetzt so sagen darf. Mhm. Also Menschen, die am Flughafen BER die Koffer zum Flieger mit transportieren und Menschen, die bei Erntearbeiten hier helfen und nicht in Polen bleiben, weil die auch brauchen.
Das heißt im Grunde, Sie sagen, wir müssen lernen, auch die illegale Migration, die eigentlich in Anführungsstrichen ungewünscht ist, eigentlich zu integrieren, just auf diese Bedürfnisse, die wir eigentlich mit der positiven Fachkräftezuwanderung brauchen.
Ich würde eher sagen, wir müssen lernen, Migration zu regulieren. Mhm. In einer Form, dass Arbeitskräfte nach Deutschland kommen können, ohne illegale Wege zu gehen. Und dass illegale oder irreguläre ein funktionierendes Staatssystem schlecht dastehen lässt und Menschen irritiert, ist für mich selbstverständlich nachvollziehbar. Ich meine, ich bin Migrationsforscherin und forsche auch zu anderen Ländern und weiß, dass es die gleichen Konflikte dort gibt. Ich will nur sagen, diese Mehr vom qualifizierten Facharbeiter stimmt nicht. Wir brauchen Qualifizierte und Unqualifizierte gleichzeitig. Mhm. Und in dem Sektor unqualifiziert betrifft das fast alle Sektoren, zum Beispiel rund um die Gastronomie. Das andere, was ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, Deutschland könnte ein bisschen selbstbewusster darauf schauen, weil wir haben hier keine Rohstoffe und wir haben tatsächlich sehr lange von dem Image gelebt, Produkte made in Germany. Das ist so ein bisschen auch das, was unseren Qualitätsstandard und Status ausmacht und unser Wissen und unsere konzeptionelle Entwicklung, Patente zu entwickeln, Autos zu entwickeln, bei Corona zum Beispiel Impfstoffe zu entwickeln. Das ist etwas, was man mit hier verbindet. Also ein Denkraum, in dem Menschen geschult werden können und die Situation ermöglicht wird, Großes zu leisten. Und aber wenn wir den Markenkern sehen, was wir als Deutschland, als Land sehr wohl haben exportieren können, neben allen anderen Exporten auch an Bildung, ist das, klingt sehr unattraktiv im Namen, aber es ist das duale Ausbildungssystem. Mhm. Sehr viele Länder kopieren das, was wir hier haben, nämlich ausbilden und lehren und gleichzeitig auch Wissen im anderen Kontext, wie zum Beispiel Fachkunde, Holzkunde etc. Wir können in Deutschland innerhalb von 3 Jahren 15-jährige Kinder in der Pubertät, die vollkommen lustlos und in TikTok versunken sein können, innerhalb von 3 Jahren zu Tischlern, zu Maurern, zu Zahnarzthelferinnen oder auch zu Kosmetikerinnen ausbilden. Und gleichzeitig haben wir ein großes universitäres System, das auch im zweiten Bildungsweg erlaubt, dass Menschen zu Ärztinnen werden oder eben andere Sachen lernen. Und da müssten wir selbstbewusster sein und uns sagen, wenn die Menschen dieses Mittelmeer schon überquert haben und hier ankommen, haben sie schon mal bis zu einem bestimmten Punkt unter Beweis gestellt, dass sie Großes leisten können. Und diesen Leistungsmotor anzupassen an eine Ausbildung, da müssen wir meiner Meinung nach gezielt herein, statt dauernd zu sagen, uns fehlen die Ausbildungskräfte.
Haben die politischen Parteien nach Ihrer Wahrnehmung das eigentlich ausreichend verstanden? Wir haben, wenn wir jetzt nochmal auf die blanken Zahlen schauen, 9 von 60 Millionen Wähler mit Migrationshintergrund. Sind die Parteien da eigentlich ausreichend aufgestellt? Sie haben das mal einen Game Changer genannt. Das ist ja eine Gruppe 15% der Wähler.
Genau, 15%. Und vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wie wenige Prozent am Ende über die Kanzlerschaft von Olaf Scholz entschieden haben, merken wir diese Dimensionalität von 15% noch mal stärker. Umso verwunderlicher ist es, dass keine Partei aktuell um diese Stimmen aktiv wirbt, bis auf polemischerweise die AfD.
Und die nun ausgerechnet eigentlich gegen Zuwanderung.
Ausgerechnet, aber die AfD hat sich die Karten gelegt und festgestellt, dass sie in der letzten Bundestagswahl schon sehr massiv an Wechselwähler und Wechselwählerinnen gewonnen hat, Nichtwählerinnen mobilisieren konnte. Jetzt mit der Sarah-Wagenknecht-Partei noch mal einen großen Konkurrenten in genau dem Feld bekommen hat und im Grunde genommen nach neuen Wahlstimmen suchen muss, wenn sie ihr Ziel erreichen will, was zwischenzeitlich gar nicht so absurd war. Die AfD stand mal bei 23% und gar nicht für eine kurze Zeit.
Aber wie kann sich die AfD attraktiv machen für migrantische Wähler?
Das passiert vor allen Dingen über TikTok. Die AfD schafft es über diese Plattform, weil diese Plattform so algorithmisch getrieben ist, dass sie Personen ganz spezifisch Inhalte sendet, nachdem, wie die Person bestimmte Sachen konsumiert. Das heißt, ich kann Dinge auf AfD bekommen, auf TikTok bekommen, die sie niemals sehen könnten. Sie können nicht zielgerichtet suchen, sondern sie bekommen die Inhalte zugespielt. Und die AfD hat bestimmte Werbeformen um Migranten etabliert, die dann der Rest der AfD-Bevölkerung gar nicht zu Gesicht bekommt.
Aber es muss ja trotzdem attraktiv sein für den potenziellen Wähler. Und das ist die AfD ja nicht, oder?
Naja, Sie müssen sich überlegen, dass bei Wählern nicht immer die Position besteht, ich lese mir mal das gesamte Wahlprogramm durch und entscheide dann, wen ich wähle, sondern die sind medial ansprechbar. Und Maximilian Krah, der für das Europaparlament kandidiert, für die AfD, hat zum Beispiel ein großes TikTok gemacht, das innerhalb der türkeistämmigen Communities viral gegangen ist. Und dieses TikTok beginnt mit: Türken sollten die AfD wählen. Und dann legt er nach und sagt, wir Deutschen waren schon mit dem Osmanischen Reich Waffenbrüder im Ersten Weltkrieg. Das ist also erstmal so eine Bonding-Botschaft, zu sagen, in der Vergangenheit haben wir uns doch immer schon gut verstanden. Das nächste, was er sagt, ist, weil türkische Eltern doch wollen, dass ihre Kinder, wenn sie aus der Schule kommen, immer noch wissen, wer Vater und Mutter ist. Das geht natürlich gegen die ganze Gender-Thematik, wo innerhalb der doch teilweise sehr konservativen migrantischen Bevölkerung diese Fragen natürlich ebenfalls kontrovers diskutiert.
Sie werden doch wahrscheinlich auch zur Rate gezogen. Haben die anderen Parteien das jetzt verstanden?
Ja, tatsächlich beginnt das jetzt, bis dieser Aufruhr, das merkt man ja auch, der Kanzler ist jetzt auf TikTok. Mhm. Also diesen Moment erkannt zu haben, dass die AfD 5-mal häufiger auf TikTok präsent ist als alle anderen Parteien gemeinsam, hat natürlich das Bewusstsein erzeugt, dass alle jetzt versuchen müssen, dort auch zu performen. Es ist aber gar nicht so leicht, ja, diesen Habitus zu kopieren, die Grenzüberschreitung, die AfD, funktioniert ja oft über Grenzüberschreitungen. Das kommt in den sozialen Medien sehr gut an. Selbst wenn man sich ironisch darüber kaputt lacht und denkt, was ist das denn für einer? Was versucht der denn da uns zu verkaufen? Klickt man es trotzdem an. Und damit erzeugt das diese algorithmische Dynamik.
Gibt es vielleicht Schlussfrage aus Ihrer Sicht der wissenschaftlichen breiten Perspektive eigentlich ein Land, von dem wir lernen können? Unter Migrationsgesichtspunkten?
Also in der Migrationsforschung ist immer das ideale Land Kanada. Mhm. Und weil ich sehr oft schon in Kanada war und dort auch mit Kolleginnen zusammenarbeite, kann ich sagen, die sind natürlich nicht ohne Probleme. Aber was vielleicht ganz interessant ist mitzunehmen, dass im Moment nicht nur die alten Einwanderungsländer um Migrantinnen konkurrieren, sondern aktuell sind es sehr stark die Neuaufsteiger. Vor allen Dingen Saudi-Arabien und die Golfländer haben ein großes Middle Eastern Futurism Plan und werben jetzt schon um Migranten aus diesen Gegenden.
Also wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb um das, wie Sie sagen, migrantische Gold. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war unser Phoenix persönlich mit Naika Furutan. Ich danke für Ihr Interesse.